Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
In Zentralchina graben tausende Soldaten oft mit bloßen Händen nach den Verschütteten. Wo früher Dörfer waren, ist jetzt Schutt und Asche. In Burma sammeln Hilfsorganisationen verwaiste Kinder ein, während Meteorologen vor einem neuen Zyklon warnen. In Luzern suchen die SBB und die Cargo-Angestellten einen Weg aus der verfahrenen Situation. Und im Sudan findet niemand einen Ausweg aus den Kriegswirren. Darfur steht für endlose Auseinandersetzungen. Die Hintergründe dazu im Tagesgespräch um 13 Uhr mit DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Thomas Künzi.
Auch zwei Tage nach einem der schlimmsten Erdbeben in China ist das Ausmaß der Zerstörung noch nicht genau absehbar. Nach offiziellen Angaben gibt es bisher 14.800 Todesopfer. Die Opferzahlen sind aber bestimmt höher, für Tausende besteht keine Hoffnung mehr und es werden noch immer Zehntausende vermisst. Daniel Voll fasst zusammen.
Die chinesische Volksarmee hat die Bergungsarbeiten intensiviert, wie die Agentur Neues China meldet. Inzwischen seien 20.000 Soldaten im Einsatz, die in der Provinz Sichuan im Westen des Landes in den Trümmern von Wohnhäusern, Schulen und Spitälern nach Überlebenden suchten. Weitere 30.000 Soldaten würden mit Militär- und zivilen Flugzeugen in die Erdbebenregion gebracht. Wie die Agentur Neues China meldet, haben die Rettungstrupps inzwischen auch eine Reihe von Ortschaften erreicht, die sich im Epizentrum des Erdbebens befanden und seither vollkommen von der Umwelt abgeschnitten waren. Die Situation sei noch schlimmer als befürchtet, wie ein Funktionär durch die Agentur Neues China zitiert. In einzelnen Orten habe weniger als ein Viertel der Bevölkerung überlebt, viele seien verletzt und es mangle an ärztlichem Personal, Medikamenten, Nahrung und Trinkwasser.
In Burma wird 10 Tage nach dem Wirbelsturm das Ausmaß des Elends nur langsam sichtbar. Das Regime versucht möglichst zu verhindern, dass das Ausland Einblick erhält. Die wenigen ausländischen Helfer berichten, fast die Hälfte der Zehntausenden von Todesopfern seien Kinder. Tausende andere seien schwer verwundet und hätten Infektionskrankheiten. Die Kinderhilfsorganisation World Vision richtete 37 Betreuungszentren für Minderjährige ein und hilft ihnen bei der Suche nach den Eltern. Nach Angaben der UNO droht Burma ein neuer Wirbelsturm. Es sei aber noch nicht klar, wann er welche Gegend treffe. In Luzern finden seit heute Vormittag Gespräche am runden Tisch zur Zukunft der SBB-Cargo-Werke in Bellinzona statt. Daran nehmen Vertreter der SBB, der Belegschaft und der beiden Kantone Tessin und Graubünden teil. SBB Cargo hatte im März den Abbau von rund 400 Stellen angekündigt. Die Angestellten in Bellinzona streikten daraufhin mehrere Wochen lang. Nun soll unter der Leitung des ehemaligen FDP-Nationalrats Franz Steinecker eine Lösung gesucht werden. Der Bundesrat will das Gentech-Moratorium um weitere 3 Jahre verlängern. Dieses läuft Ende November 2010 aus. Das Departement Leuenberger wird eine entsprechende Botschaft ausarbeiten. Der Bundesrat bekräftigt sein Nein zur Volksinitiative für die Einführung von Tierschutzanwälten. Die Landesregierung sei gegen den Eingriff in die kantonale Kompetenz und die Kantone könnten bereits heute Tierschutzanwälte einsetzen, so die Begründung des Bundesrates. Die Initiative verlangt, dass beispielsweise in Strafverfahren wegen Tierquälerei spezielle Tierschutzanwälte die Interessen der misshandelten Tiere vertreten. Als nächstes wird das Parlament entscheiden, ob die Initiative dem Volk zur Annahme oder zur Ablehnung empfohlen wird. Der Bund will dafür sorgen, dass die Kantone abgewiesenen Asylsuchenden die Leistungen der Krankenkasse nicht vorenthalten. Dies verspricht der Bundesrat der Organisation SOS Rassism. Diese kritisiert, dass abgewiesene Asylbewerber und solche, auf deren Gesuch nicht eingetreten wurde, in manchen Kantonen widerrechtlich aus der Krankenversicherung ausgeschlossen würden. Das Gesetz schreibe vor, dass alle Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz krankenversichert sein müssten, auch jene ohne legalen Aufenthalt. Die SVP von Appenzell-Ausserrhoden unterstützt den harten Kurs der Nationalen Partei gegen Bundesrätin Wittmer-Schlumpf und die Bündner SVP. Sie befürwortet den Ausschluss der Bündner-Sektion aus der SVP Schweiz deutlich und fordert die Justizministerin auf, aus der SVP auszutreten. Mit Ausnahme der Berner hat sich noch keine Kantonalpartei hinter die SVP Graubünden gestellt. Heute Abend befinden auch die Delegierten der Glarner SVP. In der Schweiz sind im letzten Jahr 10.700 Konkursverfahren gegen Unternehmen und Private eröffnet worden. Laut dem Bundesamt für Statistik sind das etwa gleich viele Konkurseröffnungen wie im Jahr zuvor. Die Summe der Verluste aus Konkursverfahren stieg allerdings deutlich um 11% auf 3,4 Milliarden Franken. Und noch zwei weitere Zahlen. Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 2,5 Millionen Zahlungsbefehle ausgestellt, also über 6.700 pro Tag. Schülerinnen und Schüler dürfen auch nach geringen Verstößen von der Schule ausgeschlossen werden, wenn ihnen zuvor bereits ein Ausschluss angedroht worden ist. Das hat das Bundesgericht entschieden und stützt dabei die St. Galler Behörden. Ihr Vorgehen sei nicht willkürlich. Im konkreten Fall ging es um einen Schüler an der Wirtschaftsmittelschule in St. Gallen. Ihm hatte die Schulleitung bereits zweimal ein Ultimatum gestellt. Trotzdem verstieß der Schüler erneut mehrmals gegen die Schulordnung, worauf ihn der Erziehungsrat von der Schule ausschloss. Das Mobiltelefon iPhone von Apple kommt nun auch offiziell in die Schweiz. Die Swisscom hat den Zuschlag für den Verkauf des Mobiltelefons erhalten. Sie will das Handy noch in diesem Jahr auf den Markt bringen.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. In den nächsten Minuten mit Berichten aus China. Von einer Geröllhalde, die früher der Schulplatz war und auf dem Helfer fast nur noch tote Schüler bergen. Und aus Peking, wo unsere Sonderkorrespondentin eine Welle der Solidarität mit den Erdbebenopfern beobachtet. Dann die Aktualität aus der Schweiz. Die Verhandlungen zwischen SBB und Cargo-Angestellten. Wie viel sich Mediator Franz Steinecker vom runden Tisch erhofft. Ein Duell Blocher-Wittmer-Schlumpf. Der neue Schachzug der SVP Schweiz. Dann schauen wir noch hinter die Kulissen im US-Wahlkampf bei den Demokraten und im Sudan. Warum der Darfur-Konflikt kaum zu stoppen ist, erzählt der RS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng im Tagesgespräch um 13 Uhr. In China läuft den Rettungsmannschaften die Zeit davon. Im Erdbebengebiet liegen noch zigtausende Menschen unter den Trümmern begraben. Es spielen sich unvorstellbare Szenen ab. ARD-Korrespondentin Claudia Witte ist von der ebenfalls betroffenen 10-Millionen-Stadt Chengdu aus ins Katastrophengebiet gereist.
In der Ortschaft Duyuan liegen noch Hunderte von Jugendlichen unter den Trümmern ihrer Mittelschule begraben. Soldaten sichern den Zugang zur Unglücksstelle ab. Hinter ihnen drängen sich Hunderte von verzweifelten Eltern. Immer wenn eine Leiche vorbeigetragen wird, wird es ganz still. Und irgendwo in der Menge beginnt jemand aufzuschreien. Wenig später gehen dann Feuerwerkskracher los. So verabschieden sich die Leute hier in der Gegend von ihren Toten. Es kracht ziemlich viel auf dem Schulhof. Frau He hat keine Kraft mehr, aufrecht zu stehen. Zusammengesunken sitzt sie auf einem Bambushocker und wartet. Unter den Trümmern liegt ihre 17-jährige Tochter Luo Dan. Sie ist da noch drin. Ich warte seit gestern Nachmittag hier. Auch der Vater ist da. In seine Verzweiflung mischt sich Wut darüber, dass ausgerechnet der Haupttrakt der Schule so schlecht gebaut war. Alle anderen Gebäude auf dem Gelände stehen noch. Das sind einfach zu viele Tote hier. Da drin sind doch mindestens noch 200, 300 Kinder. Heute haben sie Dutzende da rausgeholt. Die meisten von ihnen waren tot. Schuld ist nicht die Naturkatastrophe, es ist die Regierung. Die Bauqualität ist lausig. Und wieso? Korruption. Die Zahl der Toten und Verletzten des Bebens vom Montag ist immer noch unklar. Das medizinische Personal in den Krankenhäusern der Stadt Dujiangyan, nur 60 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, hat zwei intensive Tage hinter sich. Dr. Yu vom Rotkreuz-Krankenhaus in der Innenstadt berichtet von seinen Patienten. Sie weisen Verletzungen am ganzen Körper auf. Einige haben sichtbare Wunden, andere innere Verletzungen. Viele werden mit Knochenbrüchen und Schnittwunden eingeliefert. Unmittelbar nach dem Erdbeben haben wir 178 Verletzte behandelt. 13 Menschen sind gestorben. Die anderen 10 Hospitäler der Stadt würden ähnliche Zahlen melden, sagt Dr. Yu. Schmerzmittel und blutstillende Medikamente gehen allmählich zur Neige. In den Hospitälern von Dujiangyan werden inzwischen weniger Patienten neu eingeliefert. Die große Herausforderung in dieser vom Erdbeben schwer mitgenommenen Stadt ist jetzt die Versorgung der Überlebenden. Das Erdbeben hat viele Menschen obdachlos gemacht, wie die Familie von Frau Liu. Sie hockt mit Mann und Kleinkind im strömenden Regen unter einer Plane am Straßenrand. Außer ihrem Bettzeug und einem kleinen Gaskocher haben sie nichts dabei. Unser Haus ist schwer beschädigt. Wir trauen uns nicht zurückzugehen. Es ist alles ganz schnell passiert, innerhalb von 1-2 Minuten. Das Haus steht noch, aber ich habe Angst, da reinzugehen. Beim nächsten Nachbeben könnte es komplett einstürzen. Die Rettungsmaßnahmen sind angelaufen. Viele Soldaten sind zu diesem Zweck im Einsatz. Bei der städtischen Koordinationsstelle für Hilfsmaßnahmen herrscht hektische Betriebsamkeit. Herr Tan ist verantwortlich für die Verteilung von Hilfsgütern. Wir haben Räumfahrzeuge erhalten und schwere Maschinen, außerdem Medikamente, Lebensmittel und Wasser. Jetzt bei diesem Regenwetter versorgen wir die Leute auch mit Zeltplanregenmänteln und Schirmen. Andere Regionen im Erdbebengebiet können noch gar nicht mit Hilfsgütern versorgt werden, weil sie immer noch von der Außenwelt abgeschnitten sind.
Die Reportage aus dem Katastrophengebiet in Zentralchina. Das Erdbeben vom Montag ist mit einer Stärke von 7,8 das folgenschwerste seit über 30 Jahren und hat China wenige Monate vor den Olympischen Spielen hart getroffen. Doch im Gegensatz zu bisherigen Katastrophen, die von der Regierung jeweils möglichst lange verschwiegen worden waren, ist jetzt eine seltene Offenheit zu spüren, wie Auslandredaktorin Brigitte Zink in Peking festgestellt hat.
Es ist nicht jedermanns Stärke, eigene Schwächen einzuräumen. Erst recht nicht in Regierungsgremien und erst recht nicht in China. Als das Erdbeben in der Provinz Hebei vor 32 Jahren 240.000 Menschen das Leben kostete, wurde die Katastrophe zum Staatsgeheimnis erklärt. Erst 3 Jahre später erfuhr die Öffentlichkeit davon. Bei Ausbruch der Virusseuche SARS vor 5 Jahren versuchte Peking, die Öffentlichkeit noch monatelang glauben zu machen, man habe die Lage im Griff. Doch diesmal räumte Premier Wen Jiabao schon am ersten Tag nach dem Erdbeben ein, man habe die Stärke des Bebens unterschätzt, China könne die Bergungsarbeiten angesichts der Zerstörung der immer noch Verschütteten nicht mehr alleine bewältigen. Das sind neue, offene Töne. Töne, die ihren Niederschlag auch in chinesischen Medien finden. Pressekonferenzen mit kritischen Fragen werden neu unzensuriert übertragen. Die steigende Zahl der Todesopfer wird stündlich gemeldet. Das staatliche Fernsehen sendet live aus dem Erdbebengebiet. Und zwar Bilder der Zerstörung und nicht Bilder lächelnder Retter. Die Zeitungen beleuchten jeden Aspekt der Katastrophe in Wort und Bild. Fast jeden. Von Korruption in der Baubranche, von Immobilienmaklern, die mit billigen Bauten schnelles Geld machen, ist bisher kaum die Rede. Denn, wie auch bei Erdbeben in Sizilien, sind hier Häuser zusammengekracht, die kaum 10 Jahre alt sind. Und so bilden sich noch am dritten Tag nach dem Erdbeben Menschentrauben vor öffentlichen Zeitungsauslagen. Alt und jung, viele erstaunt und erfreut zugleich über so viel Information. Ob in der U-Bahn, auf der Straße, im Büro, die in den Trümmern vergrabenen Menschen beschäftigen Pekings Bevölkerung. Die Solidarität ist groß im ganzen Land. Die Leute spenden massenweise Blut und Kleider. Über die Gründe für die plötzliche Offenheit, für die Lockerung der Zensur kann man nur rätseln. Sicher, das Erdbeben ist kein politisch brisantes Thema. Doch auch die SARS-Seuche war dies nicht. Mag sein, dass die Offenheit mit den bevorstehenden Olympischen Spielen zusammenhängt, bei der sich Peking als weltoffene Stadt präsentieren möchte und sich in vielen Belangen auch zeigen wird.
Aus Peking der Bericht von Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Ich glaube, die allererste Herausforderung ist, dass man miteinander ein gemeinsames Bild entwickelt, ob das IWB Bellinzona insgesamt wettbewerbsfähig ist und was alle Beteiligten machen können, um diese Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern.
Das sagte SBB-Chef Andreas Mayer heute Morgen in Luzern, kurz bevor er sich an den runden Tisch setzte. Im Verkehrshaus wird unter der Leitung des früheren FDP-Präsidenten Franz Steinecker über die Zukunft des SBB-Cargowerks in Bellinzona diskutiert. Nach den wochenlangen Streiks einigte man sich auf den runden Tisch. Jetzt wird verhandelt, bis eine einvernehmliche Lösung gefunden ist. Alexander Grass, Sie sind im Moment in Luzern. Wie sieht es im Moment aus in dem Saal, in dem verhandelt wird?
Ja, in einer Sitzungspause wurde mir berichtet, es gebe eine gute Stimmung der Zusammenarbeiter. Mediator Franz Steinecker sei ein sehr aktiver Diskussionsleiter. Etwa 30 Personen sind im Panoramasaal im 10. Stock des Verkehrshauses versammelt. Sie diskutieren, haben jetzt zuerst mal ihre Papiere gegenseitig kommentiert. Sofortmaßnahmen sollen heute noch diskutiert werden und auch das weitere Vorgehen.
Welche Haltungen vertreten denn die verschiedenen Parteien am runden Tisch?
Ja, grundsätzlich haben wir SBB, die Streikenden und die Kantone Tessin und Graubünden. Fangen wir mit der SBB an. Für sie ist zentral, dass die Privatisierung beim Waggonunterhalt kommt. Sie meint, dass das schon auf den 1. Januar des nächsten Jahres sein solle. Beim Lokunterhalt sind sie da viel vager. Varianten müssten geprüft werden. Die Erwartung der SBB ist, dass die Kantone und der Bund Fördermaßnahmen treffen. Gehen wir zu den Streikenden. Die wollen, dass die Werkstätten im Staat ein staatlicher Betrieb bleiben. Sie wollen, dass die Synergien zwischen dem Lokunterhalt und dem Waggonunterhalt erhalten blieben. Und sie sind einverstanden mit einer Teilprivatisierung der ganzen Werkstätte. Und zuletzt der Kanton Tessin, der lässt die Katze nicht aus dem Sack, er will die Fakten sehen zuerst mal. Er ist grundsätzlich solidarisch, hat aber kein Projekt, wie regionalpolitisch die Werkstätten gefördert werden könnten.
Aufgrund der Aussagen, die Sie bisher gehört haben, gibt es da eine Bewegung in den Positionen, seit die Verhandlungen am runden Tisch abgemacht worden sind?
Ja, das ist für mich die Nachricht der Stunde vielleicht. Es gibt im Moment noch kein Rezept zur Lösung. Dabei ist es einfach unvermeidlich, dass es Änderungen gibt im Industriewerk. Die Änderungen am Markt, die sind groß. Die Frage ist, ob die Belegschaft bereit ist, auf solche Veränderungen einzusteigen. Die Frage an die SBB ist die, ob sie bereit ist, ihre regionale Verantwortung wahrzunehmen. Und die Frage an die politischen Vertreter, die ist eigentlich die, nachdem Bundesrat Leuenberger sich exponiert hat, den Abbruch des Streiks bewirkt hat mit seiner Intervention, mit seinem Engagement, wäre es eigentlich jetzt an den Kantonsregierungen Vorschläge zu machen, aber die warten jetzt mal vor allem ab.
Sie haben gesprochen mit dem Mediator Franz Steinecker. Mit welcher Haltung ist denn er in die Verhandlungen gegangen?
Er hat gesagt, die Verhandlungen seien offenbar viel komplexer als erwartet. Die Zahlen seien zuerst mal umstritten, aber vor allem sei dieses Industriewerk Bellinzona nur ein kleiner Teil der viel größeren SBB Cargo. Und er sehe jetzt die Gefahr, dass es eine ganz große Cargo-Strategie-Debatte geben werde und nicht nur eine kleine, in Anführungszeichen eine kleine Diskussion um das in Anführungszeichen einfache Problem Bellinzona.
Von den Verhandlungen um SBB Cargo waren das Informationen unseres Tessin-Korrespondenten Alexander Grass. Die Einbürgerungsinitiative der SVP steht im Zentrum der Arena vom kommenden Freitagabend im Schweizer Fernsehen. Auf der Pro-Seite haben SVP-Präsident Brunner und Nationalrat Amstutz zugesagt, bei den Gegnern Nationalrat Wasserfall und Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Gestern Abend verschickte jetzt aber die SVP eine Mitteilung und kündigt an, dass anstelle von Adrian Amstutz Christoph Blocher auftreten werde. Es komme zum ersten direkten Aufeinandertreffen von Blocher und seiner Nachfolgerin im Justizdepartement. Und darüber hat man heute sogar im Bundesrat gesprochen. Peter Maurer.
Nicht wie angekündigt SVP-Vize Amstutz, sondern SVP-Übervater Blocher soll SVP-Chef Brunner in der Arena zur Seite stehen. Das teilte Toni Brunner gestern Arena-Redaktionsleiterin Marian Gilgen mit. Und am Abend doppelte die SVP mit einer Medienmitteilung nach, auf dass es denn auch wirklich zum Showdown zwischen dem abgewählten Justizminister und seiner parteiintern ungeliebten Nachfolgerin komme. Der Titel des Kommuniqués: Arena mit prominenter Besetzung. Arena-Chefin Gilgen staunt.
Ich habe allerdings gestaunt, vor allem weil ich eigentlich kurz vorher mit Toni Brunner noch ein Gespräch hatte und wir vereinbart hatten, dass wir jetzt mal noch eine Nacht darüber schlafen und uns eigentlich heute Morgen am Mittwoch noch einmal hören. Und dann kommt plötzlich dieses Kommuniqué, das hat mich schon überrascht.
Dass die SVP mit dem überraschenden Arena-Personalwechsel den Druck auf Bundesrätin Wittmer-Schlumpf noch verstärkt, will heißen, sie dazu bringen will, entweder gegen Blocher anzutreten oder kläglich zum Rückzug zu blasen, solches weist Volksparteisprecher Alain Hauert zurück. Die Arena-Einladung für Parteichef Brunner und Vize-Amstutz sei so parteiintern noch gar nicht definitiv abgesegnet worden.
Und die Parteileitung hat hier entschieden, dass wir für diese wichtigste Abstimmung aus unserer Sicht für den 1. Juni mit einer prominenten Top-Besetzung antreten wollen in der Arena und deshalb mit Toni Brunner und Christoph Blocher mit dabei sind.
Es gehe hier rein um die Sache und nicht um die Personen, betont Howard. Aber die Sache wird halt letztlich von Personen vertreten.
Christoph Blocher ist für die Sache ein sehr guter Vertreter. Er hat sich intensiv mit den Einbürgerungsfragen beschäftigt.
In der Arena-Redaktion in Zürich steht man Gewehr bei Fuß und wartet auf ein Zeichen aus Bundesbern, wo der kurzfristige Arena-Personalwechsel der SVP auch ein Thema in der heutigen Bundesratssitzung war. Marianne Gilgen.
Wir haben noch keine Antwort auf unsere Anfrage, wie jetzt Frau Bundesrätin Wittmer-Schlumpf mit dieser Situation umgehen möchte.
Dazu Bundesratssprecher Oswald Sick mit dem grundsätzlichen Entscheid der Landesregierung.
Der Bundesrat nimmt künftig in solchen Diskussionssendungen nur teil, wenn seine Mitglieder speziell positioniert sind. Das heißt, wenn sie nicht direkter Teil der Debatte sind.
Wie diese spezielle bundesrätliche Positionierung in der Arena ausgestaltet werde, sei den Verantwortlichen der Sendung überlassen, betonte Sick.
Über Einbürgerungen in der Schweiz sollen die Gemeinden an der Urne abstimmen können. Und diese Entscheide sollen endgültig sein, ohne jede Rekursmöglichkeit. Das ist die Forderung der Einbürgerungsinitiative der SVP, über die wir am 1. Juni abstimmen. Hinter jedem Einbürgerungsgesuch steckt eine persönliche Geschichte, eine Motivation, Schweizerin oder Schweizer zu werden. So hat Alexander Sauter eine gebürtige Bosnierin getroffen, die vor wenigen Wochen den Schweizer Pass bekommen hat.
Dass sie eines Tages Schweizerin sein könnte, das hat sich Mirsada Velic lange nicht vorstellen können. Vor 15 Jahren flüchtete die Bosnierin vor dem Krieg in ihrem Heimatland. Es sei eine Flucht ohne Ziel gewesen.
Wenn man irgendwo gehen will, dann hat man keine Ziele. Schweiz war nicht unser Zielland, sondern wir wollten einfach weg.
Die Flucht endete in Chiasso. Nichts dabei, außer ein paar Taschen mit Kleidern, wurde Mirsada Velic zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern von Zöllner angehalten.
Die haben uns dann in ein Asylzentrum gebracht. Dort waren wir ein paar Tage und von dort sind wir einfach weitergeschickt worden.
Am Anfang sei es ein komisches Gefühl gewesen, erinnert sich die heute 45-jährige Frau. Sie habe nicht gewusst, was sie vom Leben in der Fremde erwarten sollte. Als feststand, dass sie und ihre Familie in der Schweiz bleiben können, nahm Mirsada Velic eine Stelle als Zimmermädchen in einem Hotel an. In Bosnien hatte sie Wirtschaft studiert, in der Schweiz putzte sie fortan den Dreck anderer Menschen weg.
Ich wusste nicht, wohin ich gehöre. Die harte Arbeit im Hotel als Zimmermädchen war nicht mein Traum. Ich habe etwas anderes gelernt und ich habe mich vor 20 Jahren nie vorgestellt, dass ich in meinem Leben als Zimmermädchen arbeiten muss. Und das war Realität, eine harte Realität. Aber ich musste durch.
Trotzdem blieb sie in der Schweiz. Die Kinder wurden älter, besuchten Schweizer Schulen. Bosnien wurde fremder, die Schweiz vertrauter. Eine Rückkehr rückte immer weiter weg.
Der Traum von meiner Heimat ist zerstört worden. Und ich wusste schon, dass ich nicht mehr in dieses Land gehen will, wo man mit meinem Familienname weiß, welche Religion ich gehöre. Und das ist nicht Bosnien oder das ist nicht der Land, wo ich aufgewachsen bin.
Als Muslimin wurde Mirsada Velic in Bosnien verfolgt. In der Schweiz fand sie Schutz und der Wunsch erwachte, Schweizerin zu werden.
Weil ich eine zweite Heimat gesucht habe.
Dies sei kein Entscheid von heute auf morgen gewesen, vielmehr ein langer Prozess. Zu merken, dass man neue Eigenschaften annimmt und sei es nur so etwas vordergründig Banales wie Pünktlichkeit. Sie spürte aber auch immer mehr, wo sie zu Hause ist. Am stärksten spürte sie dies, wenn sie ihre Familie in Bosnien besuchte. Zu Hause fühlte sie sich in der Schweiz.
Seit ein paar Jahren sage ich immer wieder, wenn ich in Bosnien bin, ich gehe zurück nach Hause. Und meine Familie hat das zuerst nicht verstanden, nicht gut verstanden. Und die haben schon gefragt, was meinst du damit?
Die zweite Heimat, die Mirsada Velic gesucht hatte, hat sie heute gefunden. Ihre Einbürgerung verlief ohne Probleme, keine Schulden, keine Vorstrafen. Arbeit bei einer Stiftung, die sich für sozial Benachteiligte einsetzt. Die Bosnierin erfüllte alle Kriterien für den Roten Pass. Bei einem Gespräch im Zürcher Stadthaus wurde auch ihr Wissen über die Schweiz auf die Prüfung gestellt.
Wir haben über Politik gesprochen, über Wirtschaft und über Integration, über meine Kinder, über meine Herkunft. Und das habe ich meiner Meinung nach gut beantwortet.
Seit 2 Wochen ist Mirsada Velic Schweizerin. Am 1. Juni darf sie zum ersten Mal abstimmen. Ob sie für oder gegen die Einbürgerungsinitiative stimmt, hat sie noch nicht entschieden.
Barack Obama und Hillary Clinton folgen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten extrem nahe aufeinander. Der Entscheid kann deshalb nicht mehr im Rahmen der Vorwahlen fallen. Daran konnte auch der Wahlsieg Hillary Clintons letzte Nacht in West Virginia nichts mehr ändern. Alles hängt jetzt davon ab, wer von den beiden Kandidierenden mehr sogenannte Superdelegierte auf seine Seite ziehen kann. Anders als normale Delegierte sind Superdelegierte nicht an die Resultate der Vorwahlen in ihren Bundesstaaten gebunden und können frei entscheiden, wen sie am Wahlparteitag unterstützen. Max Ackermann hat einen solchen Superdelegierten getroffen.
Bob Mulholland ist immer ein vielbeschäftigter Mann, doch so gefragt wie in den letzten Tagen und Wochen war der Chefstratege der Demokratischen Partei von Kalifornien wohl noch selten.
Senator Dick Durbin from Illinois called me, I talked to him, Senator John Kerry called me, last week General Wes Clark called.
Senatoren und Generäle hätten angerufen, helfe von Barack Obama oder Hillary Clinton. Einmal habe sich gar Bill Clinton persönlich gemeldet und alte Freunde, von denen er jahrelang nichts mehr gehört habe, hätten plötzlich die hübschesten Vorschläge, wie er ihren Kandidaten helfen könne. Bob Mulholland gehört zum erlauchten Kreis der Superdelegierten. Das sind alle demokratischen Bundesparlamentarier, die demokratischen Gouverneure und die Mitglieder des Parteivorstandes. Knapp 800 Männer und Frauen, die frei entscheiden können, wem sie am Parteitag Ende August die Stimme geben wollen. Und weil das Rennen zwischen Hillary Clinton und Barack Obama so knapp ist, wird entscheidend sein, wer die meisten Superdelegierten gewinnt. Beste Voraussetzungen also für Druck und Bestechungsversuche?
No, you can't be buying anybody's support. But what happens in politics is a lot like business.
Nein, gekauft werde niemand, versichert Bob Mulholland. Aber in der Politik sei es wie in der Geschäftswelt. Man versuche schon etwas für sich bzw. für die eigenen Wähler oder den eigenen Bundesstaat herauszuschlagen.
Can we talk about some of the things you as president will do for my state?
Bob Mulholland hat sich noch nicht entschieden, wen er unterstützen wird. Wichtig sei bloß, dass am Schluss ein Demokrat oder eine Demokratin ins Weiße Haus einziehe. Und die beste Garantie dafür sei, wenn sich Hillary Clinton und Barack Obama gegenseitig noch eine Weile zu Höchstleistungen antrieben.
I support this long process through June 3rd. We're having record voter registration, record turnouts.
Rekordhohe Wahlbeteiligung in allen Teilstaaten, noch nie so viele registrierte demokratische Wählerinnen und Wähler. Der lange und zuweilen erbitterte Vorwahlkampf sei nur gut für die Partei. Und der noch relativ unerfahrene Barack Obama könne seine Nehmerqualitäten trainieren.
If you can't take in American politics a few political hits and stand up for them, well, look what happened to John Kerry.
Wer in der amerikanischen Politik nicht ein paar Tritte ertrage, der gehe unter, so wie vor 4 Jahren John Kerry oder seinerzeit Michael Dukakis. Das werde dem im Zweikampf mit Hillary Clinton gestellten Barack Obama nicht passieren, ist Bob Mulholland überzeugt. Dabei war ihm vor einem Jahr noch Angst und Bange beim Gedanken, dass seine Partei entweder mit einer Frau oder einem schwarzen Kandidaten gegen die Republikaner antreten wird. Der 61-jährige Vietnam-Veteran aus der alten Stahlindustriestadt Philadelphia kennt die Vorbehalte weiter Bevölkerungskreise. Doch jetzt ist er von einem Sieg überzeugt.
Yes, time is on our side.
Die Zeit sei reif, die Republikaner nach 8 Jahren Bush so schwach wie noch nie und die beiden demokratischen Kandidaten so stark wie selten zuvor.
2008 is the one year we can do it.
2008, das sei ihr Jahr, wenn's jetzt nicht gelinge. Wann dann?